Wir sind im neuen Jahr gelandet, ich auch tatsächlich. Und darf das erste Mal hier wieder im Gottesdienst sein zur Predigt. Ich freue mich sehr. Wir fangen an mit dem Markus-Evangelium. Ich fange vorne an zu predigen. Markus 1, 1 bis 8. Und das soll die nächsten 6 Mal so sein. Da sind wir nämlich schon vor Palmsonntag. Ich werde den Text so nehmen, wie er im Markus-Evangelium ist. Das heisst, ich ermutige uns auch, jetzt könnt ihr euch vorbereiten auf die kommenden Predigten. Dass ihr jeweils wisst, was ist der Predigtext, das Thema wisst ihr ja noch nicht. Aber ich ermutige uns, so den Text ab nächster Woche oder dann in 2 Wochen, dann ab Vers 9, auch einfach so schon betend und denkend vorzubereiten für die Predigt. Ich lese also Markus 1, Vers 1 bis 8. Dies ist der Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Wie geschrieben steht im Propheten Jesaja: Siehe, ich sende meinen Boten vor dir her, der deinen Weg bereiten soll. Es ist eine Stimme eines Predigers in der Wüste, der spricht: Bereitet den Weg des Herrn, macht seine Steige eben. Johannes der Täufer war in der Wüste und predigte die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Und es ging zu ihm hinaus das ganze jüdische Land und alle Leute von Jerusalem. Und sie ließen sich von ihm taufen im Jordan und bekannten ihre Sünden. Johannes aber trug ein Gewand aus Kamelhaaren und einen ledernen Gurt um seine Lenden und aß Heuschrecken und wilden Honig. Und er predigte und sprach: Es kommt einer nach mir, der ist stärker als ich, und ich bin nicht wert, dass ich mich vor ihm bücke und die Riemen seiner Schuhe löse. Ich taufe euch mit Wasser, aber er wird euch mit dem Heiligen Geist taufen. So das Wort aus der Heiligen Schrift. Mich hat damals als kleiner Bub fasziniert, dass es Personen gibt, die haben eine Brille, aber sie doch immer wieder abziehend, um irgendwie können doch wieder etwas zu sehen. Das hat mich irgendwie, ich habe das nicht können zuordnen. Erst als ich gemerkt habe, dass es eben Weitsichtigkeit und Kurzsichtigkeit gibt, habe ich es irgendwie können verstehen. Sie machen es folgendermaßen: Sie haben die Brille, um mit Weite zu sehen, und sobald sie wollen, das in der Nähe entdecken, wenn sie wollen, neu fasziniert sein von etwas, wo vor ihrer Nase ist, dann müssen sie ihre Brillen abziehen. Das muss ich auch machen, weil also mir wird es trümmelig, ich habe die Linse nämlich schon drin. Und Linse, also es sieht dann recht lustig aus. Sie müssen die Brille abziehen, um zu sehen und fasziniert zu werden von dem, was vor ihnen ist. Und das hat sehr viel mit unserem Predigtext zu tun. Abzulegen, um zu sehen, was gerade vor einem ist und fasziniert zu werden von dem. Der Markus schreibt von Johannes als eine jubelnde, als eine faszinierte Person, weil er genau das erkannt hat, dass er etwas ablegen muss. Er wird uns vorgestellt, Johannes, als einer, der jubelt. Und zwar, weil er etwas sieht, wo kommt, etwas, wo soll kommen, obwohl es zwar noch nicht da ist, obwohl er es noch nicht gespürt hat. Er weiß, es kommt etwas, und das fasziniert mich unglaublich. Darum schreibt der Markus, es ist so leider vom Luther übersetzt, wo nicht ganz der eigentliche Kern vom Gedanken trifft, die Stimme eines Predigers. Wenn man es wörtlich übersetzt, dann heisst es eigentlich, die Stimme eines Jubelnden oder eine jubelnde Stimme ruft in der Wüste. Johannes wird als jubelnder Prediger dargestellt. Er jubelt, sein Herz ist erfasst von etwas. Er ist begeistert von etwas, dass er hingeht und das predigt. Achtet euch, zweimal kommt denn. Er predigt einem ganzen Volk in Judäa und einem ganzen Volk in Jerusalem, wo zu ihm kommt. Er ist so fasziniert und hat anscheinend eine so gewaltigende, jubelnde Predigtkraft, dass alle herzuströmen. Sie sind irgendwie, sie schmecken etwas von dem, was wahrscheinlich in seinem Herz brennt. Und darum suchte Johannes den Besten, ihm geeigneten Platz. Welche? Die Wüste. Wieso sucht der Johannes die Wüste. Wieso sucht er nicht den Tempel auf, wo alle Juden schon sind? Dann müssen sie sich nicht rausbegeben in die Wüste zu ihm. Wieso sucht er die Wüste auf? Deshalb, weil jeder Palast, jeder Tempel Eintrittsanforderungen hat. Die Wüste hat keinen Reinigungsplatz, wo man sich zuerst sauber machen muss, bevor man eintreten kann. Die Wüste hat keine Türen, sie hat keine Mauern, die geschlossen sind. Die Wüste ist nicht nur offen für Schlangen und Katzen, ja, die gehen wahrscheinlich nicht in die Wüste, Schlangen und Mäuse, sondern selbst das kleine Kind findet die Wüste. Die Wüste ist der Ort, wo jeder hinkommt, wo jeder hin kann. Wo nicht nur der, der mächtig ist, nicht der, der angesehen ist, nicht der, der genug Geld hat, Platz findet, sondern jeder ganz einfache Mensch findet den Platz. Darum wählt er die Wüste und jubelt dort über das, was er sieht. Was ist der Grund, warum er jubelt? Das sagt uns der Markus im Vers 1. Es ist der Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Es kommt etwas Neues. Das Neujahr hat immer etwas Faszinierendes, so etwas fast ein bisschen Magisches. Man lässt sich sehr leicht und beschwingt zu grossen Entschlüssen verleiten, weil man irgendwo in der Hoffnung vom neuen Jahr auch Hoffnung für einen neuen Durchbruch sieht. Der Johannes sieht, es ist der Anfang, es ist das Neujahr vom Evangelium von Jesus Christus, vom Sohn Gottes. Juden und Griechen haben das verstanden. Griechen, die das Markus-Evangelium bekommen haben in Rom, die haben irgendwie das können zuordnen. Auch wenn sie es nicht ganz eingesehen haben, was ist wirklich gemeint. Die Griechen, die haben gehört, Evangelium. Der Geburtstag vom Kaiser oder die Siegesbotschaft von einem Kaiser im damaligen Römischen Reich ist immer Evangelium genannt worden. Also wenn ein Kaiser gesiegt hat, dann hat der Kaiser so: Jetzt Volk von Römer, ich habe euch ein Evangelium. Wir haben gesiegt. Die Griechen haben das verstanden. Sie haben auch gewusst, dass der Kaiser ab und zu sogar Sohn Gottes ist genannt worden, als höchster Titel. Und sie hören jetzt das Evangelium von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Natürlich fragen sie sich, ja, wer kommt jetzt da genau? Der Kaiser ja nicht. Da kommt scheinbar jemand, der grösser ist als der Kaiser. Es kommt eine bessere Botschaft. Die Juden, die haben das Wort auch gewusst, wie einzuordnen. Sie haben gewusst, sobald das Stichwort Evangelium fällt, da ist Jesaja 52, Vers 7 dahinter. Nämlich, es kommt eine gute Botschaft. Gott kommt. Die Juden haben das gerade gewusst, einzuordnen. Es geht darum, dass die Herrlichkeit Gottes kommt. Und sie haben gewusst und sie haben darauf gehofft, dass irgendwann der Messias erscheint. Und da kommt Jesus, der Messias, der Christus. Sie haben gehofft, jetzt, oh ja, wir müssen zum Johannes hören, was denn der predigt. Doch, was heisst das? Irgendwie, auch die Juden haben nicht so ganz einordnen, der Jesus soll jetzt der Messias sein. Und ich glaube, wir brauchen darum den zweiten Grund, wieso der Johannes jubelt. Im Vers 3 heisst es nämlich, es ist die Stimme eines Jubelnden in der Wüste. Und der spricht, bereitet den Weg des Herrn, macht seine Steige eben. Da haben wir eigentlich den Grund, wieso Johannes jubelt. Und der Grund oder die Erklärung, was das Evangelium von Jesus ist. Gott kommt. Bereitet den Weg des Herrn. Das ist ein Zitat aus Jesaja 40, wo es darum geht, Gott kommt. Im Vers 5 heißt es in Jesaja 40, die Herrlichkeit Gottes soll offenbart werden. Im Vers 9 und im Vers 10, sage den Städten Judas, und darum kommt ganz Juda und ganz Jerusalem zum Johannes, sage den Städten Judas, siehe, da ist euer Gott. Siehe, da ist Gott der Herr. Er kommt gewaltig und sein Arm wird herrschen. Wer kommt also? Und von wem ist der Johannes fasziniert? Von Gott, wo soll kommen. Von Gott, wo kommt. Was sind unsere Vorsätze für das Jahr 2014. Was sind deine Vorsätze gewesen, die du dir gefasst hast? Was hast du dir vorgenommen? Wolltest du aufhören rauchen? Wolltest du vielleicht mehr Bibel lesen? Und hast gesagt, so, ich muss unbedingt, das könnt ihr das Markus-Evangelium lesen. Wenn ihr aufhören lügen, vielleicht hast du dir vorgenommen, dich zu entschuldigen bei jemandem. Und sagen, lass, ich muss mit dir reden und ich muss mich entschuldigen bei dir. Vielleicht hast du dir vorgenommen, ins Gemeindegebet zu kommen. Vielleicht hast du dir vorgenommen, deine Grümpelkammer endlich mal aufzuräumen. Mit Selbstbefriedigung aufzuhören. Weniger zu essen. Schau, das sind alles gute, ehrenhafte, bürgerliche Sachen. Doch manchmal scheint mir, dass alle unsere Vorsätze, die wir uns fassen, auch meine, eher wie Nägel gleichen ohne Hammer. Wir haben sie gefasst, unsere Vorsätze. Wir haben die Nägel gesammelt, aber uns fehlt der Hammer. Uns fehlt irgendwo Motivation, uns fehlt Kraft. Wie schnell verlieren sich unsere Vorsätze im Verlauf des Jahres? Wie schnell haben wir sie vergessen? Wenn wir alle Vorsätze von uns würden aufsummieren, alle Nägel würden zusammenrechnen, habe ich manchmal das Gefühl, das Gewicht erdrückt und erschlägt uns. Es ist gar nicht möglich, dass wir die umsetzen können. Der Mark Driscoll hat mal gesagt, wir überschätzen uns meistens in unseren Vorsätzen, die wir uns nennen für ein Jahr. Aber wir unterschätzen uns eigentlich immer in den Vorsätzen, die wir uns eben nicht machen, im Blick auf 10 Jahre. Wir überschätzen meistens, was wir in einem Jahr schaffen, aber wir unterschätzen, was wir in 10 Jahren könnten schaffen. Uns fehlt irgendwo die Kraft für unsere Vorsätze. Nur schon der Vorsatz, mehr Bibel zu lesen. Also, gesetzt der Fall, ich habe mir den genommen. Ganz ehrlich, staubiger könnte mein Wunsch doch nicht sein. Was bedeutet es, mehr Bibel zu lesen? Es bedeutet früher aufstehen für mich. Es bedeutet, dass ich Texte werde lesen, die ich nicht verstehe, ohne Kommentar. Es bedeutet, mich durchzukämpfen durch eine Sprache, die irgendwie nicht in meiner Sprachwelt und in meinem Maul liegt. Wir brauchen einen Hammer, wir brauchen Motivation dazu für unsere Vorsätze. Wir brauchen den Jubel in unserem Herz, den Johannes hat, wo in der Art nimmt, dass er den Vorsatz wird umsetzen können, den er sich genommen hat. Die Sehnsucht über Gott hat der Johannes. Es ist ein Jubel über Gott. Und das motiviert sein Leben. Sein Leben ist getrieben und motiviert von dieser Sicht, Jesus kommt, Gott kommt. Und ich glaube, diese Motivation brauchen wir für unsere Vorsätze, für unser neues Jahr. Der C.S. Lewis, der hat mal gesagt, die Sehnsucht nach Gott, das ist eigentlich eine geheime Signatur in jeder Seele von jedem Menschen. Es ist eine geheime Signatur. So, die Sehnsucht, dass Gott kommt in mein Leben, dass Gott etwas Grosses tut. Doch, wir überschütten die Sehnsucht, wir überschütten die Signatur in unserem Leben mit kleineren Freuden, die uns die Welt bietet. Das ist die Sünde von unserem Leben. Dass man etwas nennt in dieser Welt, wo wir darauf vertrauen, dass sie uns grössere Freude geben kann als Gott selber. Wir nehmen kleinere Sachen, weil wir darauf hoffen, dass die uns Freude und Motivation geben können, aber vergessen, dass die grösste Freude, die wir bekommen, eine Sehnsucht ist nach Gott. Wie kommen wir also zu diesem Jubel? Wie kommen wir dazu, dass wir fasziniert sind von diesem Gott? Dass wir den Hammer haben, um unsere Nägel einzuschlagen? Wir bekommen sie dadurch, dass wir das machen, was Johannes macht. Johannes macht sich klein. Achtet euch darauf, wie ist der Johannes gekleidet? Was ist er? Wie denkt er von sich und seinen Mitteln? Und wo haltet er sich auf? Johannes kleidet sich mit Kamelhaar und einem Ledergurt. Das Kamelfell war ein billiges und ein hartes Kleidungsstück. Das hast du überall bekommen. Der Gurt, das war ein Zeichen, und den hat man im Normalfall nur dann getragen, wenn man aus dem Haus gegangen ist und wenn man unterwegs war. Wenn man sich aufgemacht hat, wenn man seine Bequemlichkeit aufgegeben hat und losgegangen ist. Johannes hat Heuschrecken und Honig gegessen. Er hat sich gekleidet wie ein Wüstenmann, er hat gegessen wie Tiere in der Wüste und der Ort, wo er sich aufgehalten hat, war die Wüste. Es hat kein Haus gegeben, er hat keine Festigkeit gehabt, keine Familie, er war nicht geheiratet. Er hat alles entbehrt, was menschlich gesehen wünschenswert und für unsere Seele gut ist. Er hat das zurückgelassen, wo sich sonst Menschen dranhängen. Er hat das losgelassen, wo wir uns daran festklammern. Er hat sich genügen lassen an dem, wo da ist. Die Wüste. Er hat es nicht gemacht, wie die grossen Herold, wo meistens noch das Zepter hatten, als Zeichen von ihrer Würde, die hoch angesehen und reich begütert waren. Sondern Johannes ist ein Herold. Er wird nämlich mit dem genau gleichen Wort beschrieben, dass er heroldet, aber er hockt in der Wüste. Mit Kamelhaar befällt, Gott sei Dank, kann ich mich anders mit Baumwolle kleiden und einem Gurt, dass er bereit ist, zu gehen. Um Freude an Gott zu bekommen, um den Hammer in die Hand zu bekommen, braucht es genau das. Es braucht das, dass wir klein werden. Dass wir, wie der Johannes, Wüstenkleidung, Wüstennahrung und einen abgeschiedenen Wüstenort suchen und anlegen. Wie war das mit dem Wunsch, die Bibel zu lesen? Ja, es ist etwas Grosses, Gott zu entdecken in der Bibel. In der Bibel sehen wir das Kommen von Gott. In der Bibel schmecken wir, dass Gott kommt. In der Bibel spüren wir, dass Gott zu uns kommt. In der Bibel sehen wir, dass Gott etwas mit unserem Leben will zu tun haben. Aber die Motivation, die steckt da drin, dass wir uns lösen von dem, was wir festklammern. Viele überzeugte Christen, viele Jugendliche, die voll mit Jesus unterwegs sind, die merken, oh, es ist schwierig, die Bibel zu lesen. Sie möchten die Bibel lesen. Manchmal denke ich, ja, wo tun sie es denn? Wo tun wir die Bibel lesen? Wir tun es auf dem Bett, wir tun es am Pult, wir tun es mit dem Smartphone und wir tun es unterwegs. Ganz ehrlich, sind das Wüstenorte? Ich mache nie am Pult stille Zeit. Ich behaupte nicht, dass es falsch ist, mit dem Smartphone stille Zeit zu machen, am Pult oder unterwegs im Zug. Aber ich glaube, die jubelnde Freude, die werden wir dort nicht finden. Ich mache nie am Pult stille Zeit, weil dort ist der Platz von meiner Agenda, dort ist auch mein Computer und dort ist das, was mich fasziniert, andere Bücher nämlich, die ich lese. Ich kann nicht am Pult hocken, weil ich Mensch bin und ich mich kenne. Mich wird der Computer früher oder später, auch wenn ich am Anfang von meinem Jahr meinen Vorsatz gross würde machen und noch schön auf den Computerbildschirm würde schreiben, zuerst Bibel lesen. Früher oder später wird mich der Computer faszinieren. Wenn ich am Smartphone sitze, früher oder später kommt ein SMS in meine stille Zeit ein. Wir brauchen den Wüstenort, wenn wir Gott begegnen wollen. Ich habe in meinem Studium eine Zeit gehabt, wo ich unterwegs stille Zeit gemacht habe im Zug, weil ich habe für einen Weg habe ich 2 Stunden gehabt. Das heisst, ich war 4 Stunden am Tag unterwegs gewesen. Manchmal hatte ich nur 1,5 Stunden Vorlesungen gehabt. Und ich habe am Morgen früh müssen aufstehen und dachte, okay, ich mache im Zug stille Zeit. Es sind noch nicht so viele Menschen unterwegs. Aber ich habe gemerkt, der Stuhl von der Einsamkeit in meinem Büro, wo ich mich hinsetze, das ist eher der Ort, wo ich Gott begegnen kann. Wenn du von Gott fasziniert sein willst, wenn du erleben willst, dass Gott redet, wenn du plötzlich ergriffen sein willst, dass du weinen kannst, weil du Gottes Herrlichkeit spürst, dann wirst du das nicht können im Zug und nicht können am Smartphone und nicht können dort, wo Trubel und Heiterkeit ist. Du brauchst einen abgeschiedenen Ort, wenn du von Gott begeistert werden willst. Es braucht diesen Wüstenort. Nicht deshalb, weil Gott unsere Werke will sehen, dass wir verzichten können. Sondern weil er uns etwas Größeres geben will als ein Computer, als ein SMS. Weil er etwas Größeres will in unser Herz pflanzen. Denkt daran, wo haben die Israeliten müssen hingehen im 2. Buch Mose, dass sie Gott haben können ein Fest feiern können. Dass sie ihm haben können Opfer bringen können. Es heisst so im 2. Mose 5, Vers 1, sie müssen in die Wüste gehen, wo sie Gottes Fest feiern können. Sie müssen in die Wüste gehen. Sind wir schon mal in die Wüste gegangen, vielleicht für einen ganzen Tag? Ich meine, an einen abgeschiedenen Ort für einen ganzen Tag und nehmen uns Zeit für Gott. Haben wir schon mal einen ganzen Tag genommen und sind hingegangen und haben gesagt, so, heute lese ich das ganze Psalmbuch durch. Sind irgendwo in ein Zimmer gegangen vom Bibelheim und haben gesagt, haben Sie Platz für einen Tag, ich möchte die Bibel lesen. Der Mose ist rausgegangen aus dem Zeltlager, um Gott zu begegnen. Jesus in Markus 1, Vers 35, dort werde ich dann noch darüber predigen, ist hingegangen und hat eine einsame Stätte gesucht, wo er Gott begegnen konnte. Faszination an Gott steckt in der Wüste. Faszination an Gott steckt da drinnen, wenn wir das, was wir meinen, dass wir besser damit sehen können, oder wo uns mehr Freude macht, ablegen und den Gott suchen und von ihm erfasst und begeistert werden. Das wird Leute um uns herum faszinieren, das werden Leute um uns herum merken. Schaut, ganz Judäa und ganz Jerusalem sind zum Johannes pilgert. Irgendwie haben sie das gesehen, die Faszination, die Johannes hat. Sie sind rausgeströmt. Manchmal sagt man bibelkritisch, ja, das kann ja nicht sein, ganz Jerusalem und ganz Judäa, das wär, da hätte die Wüste fast nicht Platz gehabt für all die Leute. Selbst Josephus, ein Jude, ein Geschichtsschreiber, schreibt in seinen Antiquitates, dass ganz Jerusalem zum Johannes gegangen ist. Ganz ist natürlich hyperbolische Sprache, aber das heisst, es sind Massen von Leuten gegangen, weil sie fasziniert waren von dieser Person. Wir sind auch fasziniert von einem Buddha, von einem Gandhi. Ich bin fasziniert von Menschen, die in der heutigen Zeit leben und zum Beispiel kein Handy haben. Und gleich also normal Mensch sind im 21. Jahrhundert. Beim Johannes war es gleich. Die Leute waren auch fasziniert von einem Mann mit Kamelhaar. Ich weiß nicht, ob ihr so fasziniert wäre, wenn ich jetzt mit Kamelhaar erschienen und predigt hätte. Die Leute waren fasziniert. Ein Unterschied beim Johannes. Er hat sich nicht faszinieren lassen oder hat die Leute sich von ihm faszinieren lassen wegen sich, sondern er hat gerade von sich weggewiesen. Er hat gesagt, hey, schaut nicht mich an. Im Vers 7 heisst es, die Johannes zeigt gerade von sich weg, von seiner Faszination, von sich selbst. Er sagt, es kommt einer nach mir. Um mich geht es nicht. Ja, noch mehr. Demjenigen, der kommt, bin ich nicht einmal würdig, die Schuhlasche zu öffnen. Ich bin nicht einmal würdig, ihm die Schuhe aufzutun. Das heisst, dazumal ist das einerseits eine ehrerbietende Aufgabe gewesen, jemandem die Sandalen zu lösen und die Füße zu waschen. Und es ist gleichzeitig die geringste Aufgabe gewesen, die der Knecht hat dürfen machen, jemandem die Schuhe dürfen öffnen. Was sagt Johannes da damit? Er sagt, nicht einmal ich, die eher so fasziniert sind von mir, nicht einmal ich kann mich klein genug machen. Oder ich bin nicht gross genug, dass ich Jesus die Schuhlasche öffnen kann. Ich kann mich nicht klein, ich bin immer noch zu gross, um Jesus die Schuhlasche zu öffnen. Er ist so fasziniert von der Größe von dem, der kommt, dass er sieht, dass er eigentlich muss möglichst abnehmen in seiner Größe. Er sagt, es kommt einer, dem kann ich nicht die Riemen von seinen Schuhen lösen. Von wem redet Johannes? Er redet ja eigentlich von Gott, haben wir gesagt. Er war fasziniert, dass Gott kommt. Er hat gesagt, ich bereite den Weg von Gott, dass die Herrlichkeit Gottes kommt. Und jetzt sagt er plötzlich, dem, der kommt, dem Gott, der kommt, kann ich nicht einmal die Schuhlasche lösen. Welches Bild hat Johannes also von Gott? Das Bild von einem Menschen. Wenn Johannes an Gott gedacht hat, dann hat er plötzlich an jemanden gedacht, der kommt wie ein Mensch, der Sandalen hat wie ein Mensch. Und diesem Mensch bin ich nicht einmal würdig, die Schuhlasche zu öffnen. Johannes hat erfasst, was es mit Jesus auf sich hat. Gott kommt zu uns in Menschengestalt. Und er hat den Gott so gross gemacht, dass er gesagt hat, ich bin nicht einmal würdig, ihm die Schuhlasche zu öffnen. Darum sagt er auch, ich taufe euch nur mit Wasser. Der aber, der kommt, auch wenn er nur aussieht wie ein Mensch, wo Finken anhat, der wird euch mit Heiligem Geist taufen. Wasser, das findet Johannes überall. In jedem Tümpel, in jedem Fluss, in jedem See. Es regnet gratis vom Himmel. Das einzige Mittel, das Johannes hat, ist Wasser. Aber der Jesus, der kommt, der Menschensohn, der hat den Heiligen Geist, der kommt. Wie kommen wir zu dieser Faszination von Johannes? Wie kommen wir dazu, dass wir so fasziniert sind von Jesus und dass unser Hammer ist, unsere Motivation für unsere Vorsätze? Mach dich klein wie der Johannes. Mach dich klein wie der Johannes. Und mach Jesus gross. Und glaub, dass er die Kraft vom Heiligen Geist hat, die in deinem Leben Gewaltiges bewirken kann. Schau doch auf dein Leben und sehe, dass du auch nicht viel mehr als Wasser hast. Auch wenn du viel Geld hast, auch wenn du viele Möglichkeiten hast, gesteh doch ein, dass dein Haben gut und deine grosse Kraft doch kümmerlich ist. Du schaffst es nicht. Du schaffst deine Vorsätze nicht umzusetzen. Du schaffst dich nicht selber zu heilen. Du brauchst Kraft vom Heiligen Geist, die dir Jesus möchte geben. Unser menschliches Herz steckt immer auch noch eine andere Signatur als der Wunsch nach Gott, wie der C.S. Lewis sagt. In unserem Herz steckt immer auch die Signatur, dass wir uns grösser machen, als wir selber sind. Dass wir sagen, ach, ich brauche doch keine Hilfe. Ach, ich brauche es doch nicht, dass ich einen abgeschiedenen Ort suche. Ich schaffe das schon am Pult. Und ich schaffe das schon mit meinem Smartphone. Ach, ich brauche es nicht, dass ich seelsorgerliche Hilfe annehme. Dass ich vielleicht sogar den Computer fortwerfe. Ich brauche das doch nicht. Ich bin doch genug gut. Ich schaffe das schon. Das ist eine Signatur, die uns immer grösser machen als Jesus. Es liegt ein geistliches Rezept und Geheimnis darin, wenn wir sagen können, ja, ich will Kraft vom Heiligen Geist von außen in Anspruch nehmen. Das heisst, dass ich meine Kräfte loslasse. Dass ich halt mal diesen Wüstenort aufsuche. Wie bekomme ich die Kraft vom Heiligen Geist? Wie bekomme ich die Freude, die Jesus durch den Heiligen Geist mir gibt? Ich predige jetzt hier nicht über den Heiligen Geist, aber ich möchte doch drei kurze Blitzlichter geben. Besuche den Gottesdienst und lass in der Predigt zu. Und versuche aus der Predigt etwas zu nehmen für dein Leben. Erwarte nicht, dass ich mich so gut vorbereite, dass du wirst vom Sockel gerissen sein und heimgehen und die Predigt als grosse Faszination von deinem Leben nehmen. Dass du kannst fasziniert sein vom Wort Gottes, von der Predigt, braucht es, dass du in die Predigt hockst und fragst, Jesus Christus, was willst du mir sagen, dass du mitdenkst und Predigtwort verfolgst und schaust, wo redet der Heilige Geist mit, wo kommt in meinem Leben etwas mit, wo kann ich Predigt ergänzen durch das, was Gott auch mir gesagt hat in meinem Leben. Der Paulus sagt, dass wir Kraft vom Heiligen Geist durch Predigt empfangen. In Galater 3, Vers 2 sagt er, habt ihr den Heiligen Geist empfangen durch Werk, durch eure Anstrengung? Nein, ihr habt sie empfangen durch das, dass ihr auf Predigt hört. Durch Predigt dürfen wir Kraft vom Heiligen Geist bekommen. Darum ist das Wort Gottes etwas vom Schönsten, wenn mit ihm auch der Heilige Geist uns geschenkt wird. Zweite, wenn du Kraft vom Heiligen Geist erleben willst, dann wirf deine Sachen weg, die dir im Weg stehen. Wenn wir unser ganzes Umfeld und unser Leben zubauen mit Sachen, die wir gross und wichtig finden, was bleibt dem Heiligen Geist anders über, als irgendwie sich mal einen Weg frei zu schaufeln und manchmal dann halt mit dem Pickel zu kommen, dass es unserem Herz auch weh tut? Wir müssen Sachen weg tun in unserem Leben. Und das Letzte, such Seelsorge. Gott hat dich in die Gemeinde gestellt, weil er im seelsorgerlichen Gespräch dir begegnen will. Gott hat uns seinen Heiligen Geist gegeben, wenn wir unser Leben ihm gegeben haben. Und in der Seelsorge passiert etwas Faszinierendes. Dass wir dürfen erleben, dass Gott durch den Seelsorger unser Leben sprechen darf und zu uns sprechen darf. Predigtext hat noch eine Personengruppe, die wir nur gestreift haben. Ganz Judäa und ganz Jerusalem pilgern zum Johannes. Das sind die Juden, die zum Johannes gehen. Und was predigt Johannes, der Jude? Er predigt ihnen, bekehret euch, bekennet eure Sünde und lasst euch taufen. was sagt der Johannes? Wem predigt er? Er predigt den Juden. Er predigt nicht den Heiden. Er predigt denen, die von sich sagen, stopp, ich gehöre schon zum Volk Gottes. Ich bin schon Jude. Ist das nicht frech, was Johannes macht? Er ruft alle Juden zu sich und sagt, hey, bekehrt euch, bekennt deine Sünde. Ist das nicht außerordentlich? Nein, ist das nicht unerhört? Die Juden, die haben doch können sagen, wenn Gott kommt, dann kommt er doch zu uns, dann kommt er zu mir. Ich gehöre ja schon zum Volk Gottes. Und wenn Gott kommt, dann wird er zu meinem Heil kommen, zu unserem Heil kommen. Dann wird er mich retten. Die Johannes sagt das Gegenteil. Er sagt, nein, wenn Gott jetzt kommt, dann kommt er nicht zu deinem Heil. Bekehr dich, bekenne deine Sünde und taufe dich. Für die jüdischen Ohren ist das ein Desaster gewesen. Sie stehen am Jordan beim Johannes und Johannes sagt, bekehrt euch und lasst euch taufen. Die Juden haben gewusst, durch den Jordan sind wir schon mal gezogen. Nämlich unter Josua hat sich der Jordan geteilt und sie haben das ganze Volk durchziehen. Und damit sind sie ins Land Gottes gekommen, sind sie Volk Gottes geworden. Sie sind eigentlich schon im Jordan gewesen. Und Johannes sagt, ihr müsst noch mal durch den Jordan. Und jetzt geht es nicht, dass Gott noch ein Wunder tut, sondern jetzt müsst ihr runtertauchen. Haben wir uns einmal in unserem Leben für Jesus entschieden? Haben wir uns mal bekehrt? Haben wir uns vielleicht auch schon mal taufen lassen? Also, wir machen es eh nur einmal. Erinnern wir uns an das Feuer, an den Jubel, den wir hatten, wo wir Jesus unser Leben gegeben haben, wo wir gesagt haben, Jesus, du hast mein einfaches Leben, ich lege alles ab, ich mache auch Wüstenkleidung. Ich bekenne dir meine Sünde, komm in mein Leben, ich will es dir geben. Erinnern wir uns noch an den Moment, wo wir das gemacht haben in unserem Leben, an Taufe, die wir hatten, wo wir gesagt, öffentlich bekannt haben, ja, ich will dem Jesus nachfolgen. Aber wo stehst du heute? Ruhst du dich auf deinem Küssi von deiner Bekehrung aus? Weißt du zwar, ja, ich habe mich bekehrt, aber die Alltagsrelevanz und so, wie du heute lebst, ist eher ein Ruhekützi in geistlicher Hinsicht. Die Johannes predigt zum Volk Gottes und sagt, bekennet eure Sünden, bekehret euch und lasst euch taufen. Er sagt das zum Volk Gottes. Und darum mache ich das auch. Gehörst du eigentlich zum Volk Gottes? Hast du dich mal Jesus gegeben? Aber bist von ihm weg? Denn bekenn deine Sünde, bekehr dich und stell dich erneut zu deiner Taufe, wenn du schon getauft bist. Bekehr dich von deinen Sünden. Bist du in sexuelle Begierde zurückgefallen, in Selbstbefriedigung, in Ehebruch? Sex geistig oder Sex physisch. Bekenn deine Sünde. Bist du süchtig? Dann bekenn deine Sünde. Bist du nottragend und willst du dem anderen nicht oder der anderen nicht vergeben? Bekenn deine Sünde. Regst du dich über die andere Person derart auf, dass sie eigentlich möchtest, am besten auf dem Mond platzieren und Platz auf dem Mond für sie kaufen? Bist du eifersüchtig? Bekenn deine Sünde. Bist du rechthaberisch? Bekenn deine Sünde. Und stell dich erneut zu deiner Taufe, wenn du dich getauft hast. Es heisst nicht, dass wir uns ein zweites Mal taufen lassen sollen. Nein, Taufe ist eine einmalige Sache. Aber wenn wir unser Leben in Unordnung gebracht haben, obwohl wir uns bekehrt haben, obwohl wir getauft worden sind, dann sollen wir öffentlich uns wieder vielleicht zu der Taufe stellen. Das macht man am Tauffest. Denn wenn die Taufe sonst ist, dass man sagt, ja, eigentlich möchte ich mich neu zu meiner Taufe stellen. Und dass man das öffentlich tut. Dass man hier steht und dann auch vor der Gemeinde steht und sagt, ja, ich habe mich eigentlich schon mal taufen lassen. Dazu mal, im Sommer. Aber ich möchte heute neu bezeugen, dass ich mich zu dem stelle, dass ich tauf bin und dass ich gesündigt habe. Und ich habe meine Sünde bekannt und bin umgekehrt. Johannes predigt dem Volk Gottes und er predigt das, der Gemeinde, er predigt das dir, wo du dein Leben mal Jesus gegeben hast. Bekenn deine Sünde und lass dich taufen. Gib dein Leben an Jesus. Faszination an Gott steckt in diesen Sachen. Geht die Wüste, nimm Wüstenkleidung und Wüstennahrung und stell dich wieder neu zu dem Jesus, der dich schon mal gerettet hat. Und bekehr dich ein neues Mal. Mach einen Neuanfang mit Jesus. Ich bete. Vater im Himmel, der Johannes hat gesagt, ich habe nur Wasser. Ich taufe euch nur mit Wasser. Das perlt wieder von euch ab. Was ihr aber wirklich braucht, das ist das Leben mit Jesus Christus. Er wird euch Kraft vom Heiligen Geist geben. Ja, Jesus Christus, ich brauche das auch in meinem Leben. Deine Kraft. Ich brauche das, dass der Geist Gottes an mir auch wirkt. Weil auch ich nicht besonders erhebendere Gefühl habe als alle anderen. Weil auch ich Kraft brauche von dir, dass ich eins nicht verliere. Die Freude an dir und das Entdecken von der Freude an dir im Wort Gottes. Ich bitte dich, dass du uns Kraft gibst, auf unsere Größe zu verzichten. Ja, dass wir bereit sind, einen Ort von der Wüste zu suchen. Und dass wir dir begegnen dürfen. Dass wir erleben dürfen, ja, auf diesen Wegen, auf nämlich geebneten Wegen, auf leeren Wegen, dort kannst du mit deiner ganzen Herrlichkeit kommen. Darum hat Johannes die Wüste gesucht, weil er gewusst hat, wenn Gott kommt, dann braucht er Platz. Wenn Gottes Herrlichkeit kommt, dann braucht sie Platz, dass sie mich erfüllen kann. Und ich möchte dir auch Platz geben in meinem Leben. Dass du darfst, das Jahr, es sind erst ein paar Tage vergangen, dass das Jahr von dir fasziniert sein darf. Dass ich darf in diesem Jahr von dir neu fasziniert werden und Schritte vorwärts gehen. Vater im Himmel, im Namen Jesu bete ich das, dass du gross wirst. Amen. Wir stimmen ein gemeinsam in die Antwort und laden sie, dass wir